Moin und herzlich willkommen zur Episode 115 mit Marit und dem Thema Ein Hoch auf die Heilpraktiker.
Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Gesundheit to go. Ich habe heute die große Ehre, mit Lothar Ursinus zu sprechen. Und wer könnte Lothar Ursinus besser vorstellen als Lothar Ursinus sich selbst? Lieber Lothar, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute zu sprechen. Und ja, wenn du magst, wär doch so lieb und stell dich kurz unseren Hörer und Hörerinnen vor.
Ja, mache ich gerne, Marit. Vielen Dank für die Einladung. Kurz für die, die mich noch nie in irgendeinem Seminar oder in einer Veranstaltung wahrgenommen haben. Ich bin Lothar Ursinus, bin seit 35 Jahren glücklich verheiratet und habe zwei Kinder. Und ursprünglich komme ich aus der Betriebswirtschaft und habe, muss ich sagen, seit 35 Jahren auch den schönsten Beruf, den ich mir vorstellen kann. Ich bin Heilpraktiker.
Ja.
Und freue mich auch tagtäglich darüber. Ich habe zwar jetzt mittlerweile meine Praxis abgegeben, habe ich in jüngere Hände übergeben. Im nächsten Jahr werde ich 70 und ich denke, es ist auch an der Zeit, zwar mein Wissen weiterzugeben, aber die tägliche Arbeit dürfen gerne auch andere machen.
Ja, das ist durchaus verständlich. Du hast jetzt gleich was gesagt, was ich auch besonders hervorheben möchte. Und zwar, du hast ja viel für diesen, wie du selber gesagt hast, sehr schönen Beruf Heilpraktiker getan. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, oder ich behaupte einfach mal, in Heilpraktikerkreisen gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der dich nicht kennt. Magst du vielleicht noch kurz darauf eingehen, erstens, warum es für dich so ein schöner Beruf ist? Und zweitens, was du glaubst, was allgemein den Heilpraktiker so wichtig macht?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Vielleicht gehe ich auf den letzten Punkt mal ein, schwerpunktmäßig. Was macht den Heilpraktiker so wichtig? Ich finde, wir haben eine hervorragende Schulmedizin, die sich darum kümmert, wenn es um Leben und Tod geht, weil sie ist in erster Linie ausgebildet in Notfallmedizin. Das macht sie auch hervorragend, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber die vielen Patienten, die ich in den 35 Jahren kennengelernt habe, waren vielfach in der Schulmedizin auch gar nicht richtig aufgehoben, ohne das polarisieren zu wollen, sondern einfach, sie waren nicht richtig krank, keine schwerwiegende Erkrankung, aber sie waren auch nicht richtig gesund. So, und ich denke mal, dass gerade wir Heilpraktiker dort auch gut aufgestellt sind, wo es nicht um lebensbedrohliche Erkrankungen geht.
Genau, das heißt, du sprichst dich schon durchaus auch dafür aus, dass Heilpraktiker und Schulmediziner zusammenarbeiten können. Beziehungsweise, dass sie zwei verschiedene Bereiche abdecken, so wie du es gerade erklärt hast.
Ja, ne? Ich denke, die Achtung voneinander finde ich ganz wichtig. Ja. Und auch die Positionierung finde ich ganz wichtig, weil ich denke, wir vertreten eine jahrtausendealte Therapie oder überhaupt Naturheilkunde. Und ich finde, eine ganz gute Alternative zu unserer Naturheilkunde ist die Alternativmedizin, da sie ich allerdings die Schulmedizin, die für einen ganz kleinen Bereich, nämlich für lebensbedrohliche Zustände oder eben auch für Krankheiten oder Patienten zuständig ist, die mehr palliativ behandelt werden müssen, um Schmerzzustände zu lindern und dergleichen. Ich denke, ja, das kann man, glaube ich, zumindest ist das mein Weltbild so, dass ich das gerne so unterteile.
Ja, was hast du, also 35 Jahre sind ja eine lange Zeit, was hast du für dich so als besondere Herausforderung erlebt oder besondere Herausforderungen in deinem Berufsleben, in deinem Beruf als Heilpraktiker? Gibt es da sowas, wo du sagst, ja, ganz klar, das war immer eine große Herausforderung?
Na, ich muss vielleicht mal sagen, als ich anfing, meine erste Praxis eröffnet hatte, da hatte ich auf meinem Tisch Tarotkarten. Ich hatte mein Kent dort liegen, weil ich eben reine klassische Homöopathie machen wollte und einen Computer, den ich eben zum Repertorisieren nutzte und meine Kerze. Das war Lothar Ursinus vor 35 Jahren. Aufgehört hat er mit einer relativ großen Praxis, mit vielen Mitarbeitern und mit einem ganz anderen Thema, nämlich Labormedizin.
Ja.
Und ich denke, ich hatte die wirkliche Chance oder habe das zumindest für mich auch so genutzt, dass ich meinen eigenen Wandlungsprozess einfach immer gelebt habe und immer leben durfte. Und das ist das, was ich an dem Beruf so schön finde, dass, ich muss sagen, wir als Selbstständige und dann auch in der Arbeit mit Patienten eine wunderbare Möglichkeit haben, uns in gewisser Weise auch selber zu verwirklichen, zumindest mal die Dinge zu tun, hinter denen wir stehen, wo wir richtig Lust drauf haben und zusammen, wo wir richtig Bock drauf haben.
Ja.
Und das wandelt sich mit der Zeit. Und ich habe, deswegen habe ich das so bewusst gesagt, am Anfang meiner Praxis irgendwie ein anderes Weltbild gehabt oder sagen wir mal ein anderes Vorgehen gehabt, als ich heute habe. Und ich fand das damals gut und in Ordnung. Es war die damalige Zeit für mich.
Ja,
genau. Ja, und die hat sich verändert. Und auch als meine Kinder zur Welt kamen, da habe ich mich in erster Linie hauptsächlich mit Therapie für Kinder auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe eigentlich in meiner Praxis in den ersten 10 Jahren mich überwiegend mit Kindern beschäftigt, wofür ich auch wirklich wahnsinnig dankbar bin, weil das ist einfach ein tolles Arbeiten mit Kindern.
Ja.
Ob das hyperaktive Kinder sind, Impfschäden und dergleichen. Ich durfte sehr viel Erfahrung sammeln. Mhm. Ja, als meine Kinder größer wurden und mein Blickfeld sich veränderte, hat sich natürlich auch das dann verändert. Also zu meiner jeweiligen Lebensphase
passte dann auch das.
Habe ich immer das gemacht, was wo mein Herz hing. Und deswegen, ich sage gerne mal zu meiner Frau, ich habe in meinem Leben nie gearbeitet, weil ich habe immer nur das gemacht, wo ich richtig Lust drauf hatte.
Ja, das klingt.
Und dafür ist dieser Beruf, war für mich dieser Beruf ideal.
Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, angefangen mit der Kerze, ich fand das sehr schön beschrieben, und deinem Homöopathiebuch, bist du hingekommen zum Thema Labormedizin. Und das ist ja, glaube ich, kann man das so sagen, auch wenn du heute selber nicht mehr aktiv in der Praxis tätig bist, aber immer noch dein Herzensthema, kann man das so sagen?
Das ist nicht mein Herzensthema, das ist meine Vision.
Ja, deine Vision, das finde ich noch schöner.
Vision. Ja. Und das ist eigentlich auch mein Auftrag, den ich persönlich für mich spüre.
Ja.
Ja, ich bin durch einen lieben Freund, der leider mittlerweile verstorben ist, an das Thema Labor herangeführt worden. Das war so ein ganz akribischer Heilpraktiker, den ich sehr verehrt habe, weil er einfach ein tolles Wissen hatte. Und der hat mich auf diese Schiene Labor gebracht. Und ich hatte immer schon den Blick für mehr hinter den Dingen. Das hängt auch ein bisschen da mit meiner spirituellen Seite so zusammen, dass ich einfach, früher habe ich mal Segmentelektrogrammmessungen nach Dr. Schimmel gemacht und habe dann aus diesen Balkendiagrammen auch psychische Strukturen erkennen können. Und was für die meisten faszinierend war, für mich aber nicht, weil für mich war immer Körper, Seele, Geist eine Einheit. Und aus dem Grunde war das für mich klar, so wie im richtigen Leben, so auch im Balkendiagramm. Und das habe ich eigentlich, da ich das immer so gesehen habe, war das für mich auch nichts Außergewöhnliches. Die physiologischen Abläufe im Körper, die kann ich anhand der Laboruntersuchung ganz gut erkennen. Und diese Physiologie ist eben auf einer körperlichen Ebene genauso wie auf einer Seele-Geist-Ebene.
Ja.
Und da war es für mich auch naheliegend, dem Patienten die Laboranalyse mehr nach seelisch-geistigen Gesichtspunkten zu erläutern, weil das verstand er auch besser. Ich kann da mal vielleicht so ein Beispiel einfach nennen.
Ja.
Nehmen wir mal an den Vitamin B12-Mangel. Der zeigt sich auch dadurch, dass die roten Blutkörperchen sich nicht in der Geschwindigkeit teilen, wie das sein sollte. Sprich, wir haben große rote Blutkörperchen im Blut, sprich MCV ist erhöht. Das deutet auf eine mangelnde Zellerneuerung hin.
Ja.
So, und es ist klar, dass analog betrachtet die mangelnde Erneuerung ja nicht nur in der Zelle stattfindet, sondern die mangelnde Erneuerung findet auch statt im Menschen an sich.
Ja.
Das sind dann so die Menschen, wie ich sie gerne bezeichne, die sagen, man müsste mal, man sollte mal, man könnte mal, aber die machen es nicht. Ja, das ist so ein ganz klassisches Thema, Vitamin B12-Mangel. Ja, auf einer körperlichen Ebene analog auch seelisch-geistig, weil wie im Körper oder wie so auch im richtigen Leben.
Ja.
Das ist mir aber eigentlich auch nicht genug. Das finde ich ganz lustig. Das findet der Patient auch ganz interessant und spannend, weil da findet er sich drin wieder.
Ja.
Für mich ist aber der nächste Kick noch, wie kommt es zum Vitamin B12-Mangel? Und da muss ich sagen, habe ich dankenswerterweise auch eine super gute Physiologie-Ausbildung gemacht bei Mirko Berger, das heute ein Arzt in Hamburg, der Homöopathie macht. Bei dem habe ich gelernt. Und zwar Physiologie gelernt. Und ich war ja früher in der Betriebswirtschaft und habe dort mit Zahlen, Daten und Fakten und mit Analysen gearbeitet. Und ich muss sagen, eigentlich war das gar nicht so schlecht.
Ja.
Weil dieses Analysieren habe ich heute ja immer noch.
Ja.
Ich nutze eben nur den Menschen dazu. Früher waren das mehr Firmen, die wir aufgekauft haben die ich analysiert habe. Und heute sind es Menschen. Insofern habe ich nicht das Gefühl, dass ich was völlig anderes tue.
Ja.
Aber das Produkt oder sagen wir, an dem ich arbeite, ist einfach anders. Und diese Analyse, dieses Analytische, für mich als Jungfrau natürlich auch gar nicht so weit hergeholt, dieses Analytische stellt dann in mir die Frage, ja, woher kommt der Vitamin B12-Mangel? Mhm. Und da gibt es eben die Kausalität zu einem alkalischen Darm. So, und okay. Das heißt also, wenn jemand einen Vitamin B12-Mangel hat, dann sehe ich, Moment, hier könnte ein alkalischer Darm dahinter stecken. Und da es noch einen weiteren Laborwert gibt, nämlich Harnstoff, auch ein Wert aus dem Eiweißstoffwechsel, also aus der Ammoniakbildung, nicht Ammoniak im Darm, daraus macht die Leber dann Harnstoff. Mhm. Und wenn Harnstoff erhöht ist, dann weiß ich, dass auch dieser Vorgang verstärkt läuft. Ja. Das heißt, ich kriege einfach Hinweise, was läuft wirklich im Körper ab.
Ja.
Weil das Wichtigste ist, dass ich erkenne, was läuft im Organismus ab. Die Krankheit ist für mich völlig uninteressant.
Ja.
Es ist wichtig, die physiologischen Abläufe zu erkennen. Und da, muss ich sagen, gibt uns das Labor einen ganz, ganz tollen und ganz, ganz tiefen Einblick.
Nun ist es ja schon auch eine ganz andere Art Labor zu betrachten, als es die Schulmedizin tut. Deshalb nennt es sich ja in diesem Fall auch ganzheitliche Labordiagnostik. Du sagtest gerade schon, das finde ich spannend, weil dieser Podcast richtet sich ja mit unseren Hörerinnen und Hörern auch an potenzielle Klienten und Klientinnen, also Leute, die sagen, das klingt für mich spannend, das möchte ich selber mal machen. Du sagtest gerade, für viele Patienten ist es ein sehr schöner Moment, weil sie sich da erkannt fühlen. Jetzt ist es aber tatsächlich ja eine ganz andere Denke, als wenn, wie wir das alle kennen, wir gehen zum Arzt, da sind ein paar Werte, er sagt, das ist alles im Normbereich, wunderbar, und dann passiert ja nicht mehr viel. Ist es, also hast du tatsächlich über all die Jahre die Erfahrung gemacht, dass Menschen das für sich sofort annehmen konnten?
Es ist natürlich die Frage der Sprache und der Erläuterung.
Ja.
Ja, also ich muss die Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten,
ja.
Weil es ist so, dass jeder gerne etwas über sich erfahren möchte.
Mhm.
Und jemand kommt ja nicht zu mir, weil er gerade nichts zu tun hat, sondern
nee.
Er hat, es geht ihm nicht gut und er möchte ja. wissen, warum. Und der Schulmediziner guckt ja mit seiner Brille Notfall.
Genau.
Ist auch völlig in Ordnung. Und wenn das irgendwie nicht alles in Rot dargestellt ist, dann ist er für ihn gesund. Und das ist für mich auch völlig okay so.
Ja.
Es ist auch gut so, weil umso weniger er dann macht, umso besser ist es dann auch.
Ja, absolut.
Weil der Patient nicht notfallmäßig behandelt werden muss. Nehmen wir das Beispiel, nicht ein jemand, der, sagen wir mal, eine diabetische Stoffwechsellage hat, noch keinen Diabetes.
Ja.
Der wird natürlich vom Schulmediziner erstmal nicht behandelt, weil das besteht keine Notwendigkeit.
Genau, ja.
Wir sagen aber, okay, wenn der eine Insulinresistenz hat, das erste Stufe vom Diabetes, oder er hat, sagen wir mal, schon die zweite Stufe, das ist eine diabetische Stoffwechsellage, und dann kommt erst der Diabetes mellitus, ja, dann ist es doch ratsam, dass der Patient bereits bei einer Insulinresistenz in seinem Leben, in seiner Lebensführung, Ernährungsweise oder seiner Stoffwechselsituation
ja,
das verändert.
Ne? Klar. Genau. Jetzt ist es ja so, Veränderung ist ja für Menschen schwierig.
Ja.
Also da beziehe ich mich mit ein. Ich glaube, es gibt sehr wenig Menschen, die sagen, Veränderung, nö, mach ich mit links, interessiert mich auch gar nicht. Alles, was du beschrieben hast, und ich habe ja selber schon eine Labordiagnostik machen lassen, nach ja. der Art, wie du es machst. Es ist ja dann schon so, ich bekomme dann das gesagt und ich sehe mich da vielleicht auch und so, aber ich verstehe dann auch sehr schnell, aha, hier geht es in die Eigenverantwortung, hier muss ich was verändern, vielleicht an meinem Lebensstil, an meiner Ernährung und so weiter. Das ist ja etwas, was Menschen nicht zwingend gerne mögen.
Ja.
Was sagt deine Erfahrung dazu?
Das schwächste Glied in der ganzen Therapie ist der Patient.
Ja.
Weil ich kann als Therapeut noch so gut arbeiten, das nützt alles nichts, wenn der ja. Patient es nicht annimmt.
Ja.
Aber da ist auch meine Erfahrung, wenn der Patient für sich nachvollziehbar verstanden hat, was wirklich mit ihm los ist und
ja.
ich ihm erläutern kann, was für Möglichkeiten bestehen, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, als wenn er nur mal erfährt, sieht nicht so gut aus.
Ja.
Ich will dir dazu auch ein Beispiel sagen. Ich kann ein Mittel verordnen, indem ich sage, nimm von diesem Mittel, das ist für die Galle, 2x5 Tropfen. Ich kann aber auch sagen, wenn ich dir dieses Mittel verschreibe, dann wirst du ab dem Zeitpunkt, wenn du dieses Mittel einnimmst, in deinem Leben nur noch richtige Entscheidungen fällen. Möchtest
ja, okay.
du dieses Mittel haben? Okay.
Ja,
okay. Du verstehst, was ich meine. Das ist übrigens die Wegwarte gewesen. Ja, Sichorium intibus, ja, das ist ein wichtiges Mittel für den Oberbauch. Und dieses wichtige Mittel für den Oberbauch macht es nämlich auch, dass die Menschen grundsätzlich doch sich mehr auf sich besinnen. Ja, mehr auch für sich tun wollen, denn das ist ja der ganz entscheidende Punkt. Ganz entscheidende Punkt. Auch die Notwendigkeit sehen, mehr für sich zu tun. Deswegen sage ich euch bewusst richtige Entscheidungen, weil alle Entscheidungen, die wir in unserem Leben in erster Linie erstmal für uns selbst gefällt haben, sind im Nachhinein gesehen immer richtige Entscheidungen.
Ja.
Ja. Wenn ich aber nur hingucke, ich treffe meine Entscheidung, damit es dem und dem gut geht, dann sind das immer Entscheidungen, die ich von anderen abhängig mache. Also es ist auch mein Weltbild dazu. Und deswegen kann ich das so sagen. Mhm. Kann ich das so sagen. Und wenn ich das Mittel so anpreise, ja, dann, nicht, oder.
Ja, es macht tatsächlich einen totalen Unterschied, genauso wie du es gerade in der Kommunikation gesagt hast. Das macht einen großen Unterschied.
Ja, und das ist aber genau der Unterschied. Und es ist auch der Grund, ich habe vor kurzem das Buch veröffentlicht, Der Weg zu einem gesunden Stoffwechsel. Und da habe ich mal so die ganz wesentlichen Faktoren beschrieben, die einfach als Wissen simpel und einfach dargestellt, aber medizinisches Wissen auch über Zusammenhänge dargestellt. Gerade das Thema auch Ernährung. Warum ist Weizen eben nicht so besonders gut und warum ist Vollkorn schlechter als beispielsweise Weißmehl? Ja, viele, viele Ernährungsmythen, die einfach falsch sind. Ich habe sie erklärt. Mhm. Ich habe festgestellt, wenn man mit einfachen Worten dem Patienten die Dinge erklärt, die für ihn nicht gut sind und warum sie nicht gut sind, dann kommt man da näher dran. Ich darf das vielleicht an einem Beispiel mal sagen.
Ja, gerne, sehr gerne.
Wenn jemand zwei Scheiben Vollkornbrote in der Größe eines Toastbrotes, ja, aber aus Vollkorn Weizen zu sich nimmt, dann ist das in Schokoladeneinheiten umgerechnet. Nicht ein kleines Stück Schokolade, nicht ein großes Stück Schokolade, sondern also reine Vollmilchschokolade. Zwei Scheiben Vollkorn. Mhm. In Schokolade umgerechnet. Was schätzt du?
Ja, jetzt bin ich ja, jetzt...
Ja, jetzt bist du gefordert.
Ist es die Tafel? Ich weiß es nicht. Ist es schon eine Tafel?
1,5 Tafeln Schokolade.
Wahnsinn. Okay.
Ja, und die drei Kartoffeln als Sättigungsbeilage, 1,5 Tafeln Schokolade.
Wow, okay.
Die Portion Nudeln mittags, ja, schön mit irgendwas dazu, aber allein die Nudeln nur, es geht um den Antalkohlenhydrate. Mhm. Weil diese drei haben eins, sind auch 1,5 Tafeln. Und dieses Bewusstmachen, dem Patienten das vor Augen halten, dem ein Bild zu zeigen und diese Fragen mal zu stellen und damit auch implizieren. Und jedes Mal, wenn du mittags gerade deine Portion Nudeln isst, dann isst du da gerade 1,5 Tafeln Schokolade. Und das sind Bilder, mit denen ich in der Praxis arbeite.
Ja.
Ich mache das eben mehr auf, ich nenne das Instant Enlightenment, also Bewusstmachung, aber ganz simple Alltagsdinge.
Ja.
Ja, und ich denke, der Erfolg eines Therapeuten hängt nicht davon ab, wie gut der Therapeut ist, sondern wie gut der Patient mitarbeitet.
Ja.
Und ich denke auch, der Erfolg vom Naturheilzentrum Alstertal ist auch der Erfolg der guten Mitarbeit der Patienten.
Ja.
Und das versuche ich auch in den Seminaren immer wieder deutlich zu machen. Es geht nicht darum, dass ich hier der beste Therapeut bin. Da bin ich ganz bestimmt nicht. Es sind bestimmt Leute, die viel, viel... viel mehr wissen oder so. Aber es geht darum, dem Patienten etwas zu vermitteln. Und das ist das, worum es geht.
Jetzt hast du das ja gerade selber angedeutet. Also du bist ja hier selber in der Naturheilpraxis, sozusagen Arbeit am Patienten nicht mehr tätig. Aber du gibst Seminare, du hast mehrere Bücher geschrieben. Du hast gerade eins erwähnt. Magst du nochmal auf all das eingehen, was dir wichtig ist, was so Bausteine deiner Arbeit sind?
Ja, also meine... Die Bausteine meiner Arbeit ist letzten Endes dann meiner Vision unterlegen.
Mhm.
Also meine Vision ist es, ich möchte gerne in den Naturheilpraxen, jetzt egal ob Arzt oder Heilpraktiker, eine gute, wissenschaftlich fundierte Methode einbringen, die ganzheitlich ausgerichtet ist.
Mhm.
Und das ist für mich Labor, das ist Labor ganzheitlich und das vermittle ich in meinen Seminaren.
Ja.
Das ist Labor 1, 2 und 3, das ist also eine aufbauende Laborserie. Das vermittle ich auch in dem Ernährungs- oder Stoffwechselprogramm Gesund und Aktiv.
Mhm.
Und das ist auch Bestandteil meiner Bücher, die ich geschrieben habe. Ich habe jetzt gerade im letzten Monat nochmal eine Neuauflage von Mein Blut sagt mir, also ein Buch zum Thema Labor herausgebracht, was jeder Laie verstehen kann. Mhm. Also das ist mir auch wichtig, ich möchte den Patienten erreichen und da muss ich mich nicht mit Fremdworten schmücken, sondern eher eine Wortwahl finden, dass es jeder verstehen kann.
Ja,
das ist mir ein Anliegen und ich möchte das gerne in die Welt setzen. Eine gute, fundierte Diagnostik, die Ausgangspunkt ist dann auch für eine ganzheitliche Therapie.
Jetzt hast du gerade selber schon das Stichwort vorgegeben, gesund und aktiv. Also ich glaube, ein gesunder Stoffwechsel, also grundsätzlich, wer wünscht sich das nicht? Und wer wünscht sich nicht, sich wohl zu fühlen, sich aktiv zu fühlen, geistig, genauso wie körperlich? Trotz allem ist es ja für viele ein großes Thema, weil sie es vermeintlich nicht hinkriegen. Also ich sage das jetzt mal so lapidar. Magst du einmal, das ist mir nämlich auch ganz wichtig, einmal kurz was zu dem Programm Gesund und Aktiv sagen und warum es so gut funktioniert für jeden Menschen?
Ernährung ist ja erstmal grundsätzlich was Individuelles. Mhm. Und nicht so wie ein Auto den richtigen Treibstoff braucht, um vernünftig arbeiten oder fahren zu können, braucht natürlich auch der Mensch die Nahrungsmittel, die optimal zu seinem Stoffwechsel passen.
Genau.
Wir haben 2003 angeregt durch ein Ernährungsprogramm, was es damals gab, was ich mir angeguckt hatte und wo mir ganz, ganz viel fehlte, weil ich habe damals schon immer viele Vital- und Stoffwechselanalysen gemacht und gemerkt, da fehlen ganz wichtige Bausteine. Habe dann versucht, diese Bausteine in dieses Ernährungsprogramm einzubauen. Die waren aber nicht offen und bereit dafür. Und habe gesagt, gut, wenn das nicht geht, dann mache ich selber eins.
Ja.
Ja, war nie die Absicht, das zu machen. Aber es ist dann, bin ich halt dann dazu gekommen. Und wir benutzen einen wichtigen Bereich, das ist nämlich die genetische Stoffwechselprägung und wir benutzen die epigenetische Stoffwechselprägung. Die genetische Stoffwechselprägung, die besteht aus den 6 unterschiedlichen Blutgruppen. Mhm. Dabei berücksichtigen wir also auch die Mischtypen. Der wichtigste ist der A0er. Nicht, weil der Blutgruppe 0 Mensch ist mehr stoffwechselmäßig katabol, also mehr auf den Energiestoffwechsel aus. Mhm. Deswegen ist das auch der typische Fleischesser. Und der Blutgruppe A Mensch, der reine A, ist so ein bisschen der angepasste Vegetarier. Also die beiden stehen sich sehr konträr gegenüber. Und aus Blutgruppe 0 und A gibt es den Mischtyp, das ist der A0. Das sind immer 25% der Menschen, die Blutgruppe A sind. Und das macht einen Anteil von insgesamt 43 aus. Also wir haben mit Blutgruppe 0 und A 85% der deutschen Bevölkerung. Das ist relativ viel. Also spielen die anderen nicht die große Rolle. Aber da spielt der A0er eine große Rolle. Deswegen machen wir 6 Blutgruppen, also die 4 bekannten, plus B0. Das ist nicht so ganz entscheidend, weil die beide katabol sind. Aber auch den A0er und das ist schon eine entscheidende Größenordnung.
Ah, okay.
Dazu nehmen wir den Stoffwechselverbrennungstyp. Der wurde entwickelt aus dem System Metabolic Typing.
Mhm.
Das sind quasi 18 unterschiedliche genetisch determinierte Stoffwechselprägungen, die sich in Enzymen, in Enzymaktivität ausdrücken. Denn in der Labormedizin haben wir für einzelne Enzyme je nach Blutgruppe unterschiedliche Normwerte.
Ah, okay.
Also selbst die Schulmedizin oder die Labormedizin benutzt bei einigen Werten die Blutgruppe als Marker für Normwerte.
Mhm.
Das ist die genetische Stoffwechselprägung und die epigenetische Stoffwechselprägung, die wiederum ist eigentlich viel, viel wichtiger noch als die Genetik, weil die besagt, wie steuere ich die Gene an. Ist heute übrigens auch in der Gentechnik, weiß man, die Gene spielen zwar eine Rolle, aber die Epigenetik ist eigentlich noch mal viel wichtiger. Was mache ich also aus meinem Gerüst, was ich mitbekommen habe? Und die Epigenetik, die resultiert aus Lebensart, Ernährungsart, also wie habe ich gelebt, wie habe ich mich ernährt, also was habe ich so aus meinem Leben eigentlich gemacht, habe ich meine Krankheiten durchgemacht, wurden sie abgebrochen, die Umweltgifte und also alles das, was ich Zeit meines Lebens erlebt habe, daraus ergibt sich dann die Epigenetik.
Mhm.
Und die Epigenetik, die entnehmen wir aus dem Labor.
Ja, genau. Mhm.
Das bedeutet, aus diesen beiden Faktoren können wir ziemlich genau sagen, welche Nahrungsmittel optimal zu dem individuellen Stoffwechsel passen. Und damit kriegt jeder seinen ganz persönlichen Warenkorb.
Wahnsinn, das klingt so einfach, ne?
Ja, das ist, ich habe ja früher selber die Ernährungspläne per Hand gemacht. Das war also, muss ich ganz ehrlich sagen, der Hammer. Meine Frau könnte mich heute noch dafür lynchen. Ja, es gab eine Situation, da haben meine Kinder am Strand gespielt und mit meiner Frau und ich saß im Hotelzimmer Costa de la Luz und habe Ernährungspläne gemacht im Urlaub. Klar, dass ich irgendwann die gelbe Karte gekriegt habe und irgendwann war das die Orange-Karte. Dann kam eben glücklicherweise irgendwann das Computerprogramm. Aber ich habe dadurch einfach viel gelernt, weil ich das anfangs einfach manuell gemacht habe.
Ja.
Zwar nur für meine Patienten, aber in meinen Seminaren, die ich damals schon gegeben habe, habe ich das natürlich dann auch vorgestellt und dann wollten die das plötzlich alle haben.
Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, du bist jetzt 70, ist das richtig?
Im nächsten Jahr, also noch 69.
69. Was hast du vor, wie lange möchtest du noch arbeiten?
Marit,
wenn ich das so fragen
Marit,
darf.
Nein, das darfst du so gar nicht fragen. Marit, wenn du richtig aufgepasst hättest, würdest du mitgekriegt haben, ich habe nie gearbeitet.
Da hast du recht, erwischt. Ja, absolut.
Also wie lange möchte ich noch aktiv sein?
Ja, aktiv sein, das trifft es dann besser.
Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn ich im betagten Alter während eines Vortrags einfach umkipp.
Ja, das ist auch nicht.
Also ich muss ehrlich sagen, es gibt Menschen, die, meine Frau beispielsweise, die nimmt in Urlaub immer Bücher mit. Ich verstehe das überhaupt gar nicht, weil ich überhaupt keine Leseratte bin. Ich schreibe lieber Bücher oder ich setze mich hin und ich erarbeite einen Vortrag, weil ich finde das wahnsinnig spannend, mich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, mich da reinzuwühlen, auch Dinge dann ganzheitlich zu verstehen. Also quasi für mich ist das so ein bisschen diese Mini-Welt zu erobern. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich denke, solange ich da neugierig bin, bleibe ich jung.
Auf jeden Fall. Ja. Worauf ich hinaus wollte, es gibt bestimmt, dann frage ich lieber so, was sind denn noch so Dinge oder Themen, von denen du sagst, damit möchtest du dich noch näher beschäftigen? Weil, also ich meine, wenn ich so, also es ist ja jetzt nur ein kurzes Gespräch und nur ein kurzer Abriss von all dem, was du gemacht hast, womit du dich selber auseinandergesetzt hast, da ist ja noch viel, viel mehr, dafür bräuchten wir mehr als 30 Minuten, aber ich wette, es gibt trotzdem noch wahnsinnig viel, wo du sagst, das ist für mich noch nicht...
Ja, gibt es wirklich. Ich muss sagen, ich kriege natürlich auch Menschen an meine Seite. Es gibt Menschen, da darf ich den Bodo Köhler einfach mal erwähnen, den ich seit fast 30 Jahren kenne. Wir haben relativ engen Kontakt und er hat das System von Professor Dr. Lüscher, das kategoriale System, was aus der Psychologie kommt, umgesetzt in die Medizin. Und das ist hochspannend, was er gemacht hat. Und ich möchte gerne dieses System noch tiefer durchdringen. Mhm. Das ist noch so von mir. Deswegen freue ich mich auch immer den Austausch mit Bodo. Und ich würde gerne dieses System noch so stark vereinfachen in der Anwendung, dass ich einfach jedem wünsche, dass er dieses kategoriale System, was eigentlich ein universelles System ist, weil es offen ist und dieses System der Quantenphysik, 3+1, wie das so schön genannt wird, dieses System ganz, ganz vielen Menschen als Handwerkszeug vermitteln. Das wird auch in den nächsten 2-3 Jahren so ein ganz großes Thema von mir sein, dass ich immer mehr auf dieses System eingehe. Ich mache das jetzt schon ganz oft in den Seminaren, dass ich das schon mit anteaser. Aber es wird noch etwas sein, wo ich denke, da gibt es noch eine Menge zu tun. Ja, und das, da freue ich mich richtig drauf. Ne?
Gibt es denn irgendwas, auch da vermute ich kenne die Antwort, aber ich frage es trotzdem, gibt es irgendwas, was du in deinen aktiven Jahren gerne anders gemacht hättest im Nachhinein?
Ja, die Frage rieche ich mich jetzt gerade auf, weil dann, wenn ich irgendwas anders gemacht hätte, Marit, dann würde ich heute hier nicht stehen. Und ich fühle mich hier heute wohl. Ja. Es regnet zwar draußen, aber es ist einfach schön, hier zu sein. Ja. Und es ist schön, mit dir hier zu sprechen. Hätte ich irgendwas anders gemacht, würde das heute nicht stattfinden. Und das wäre schade.
Das stimmt absolut. Ich sage immer, zum Ende meiner Interviews frage ich immer, gibt es irgendwas, was ich dich jetzt in den letzten 30 Minuten nicht gefragt habe, von dem du aber denkst, dass es total wichtig ist, dass es in diesem Interview noch gesagt wird. Und das kann alles sein.
Ja, ich bleibe mal bei meiner Vision.
Gerne.
Bei meiner Vision, und du hast es anfangs gesagt, dass ich jemand bin, der sehr viel für die Heilpraktikerschaft auch getan hat. Ich glaube, wir können alle eine ganze Menge dafür tun und es ist auch an der Zeit. Wir sind in der Kohärenz der Gesundheit. Die dauert ungefähr 200 Jahre und dieser Kohärenz der Gesundheit stehen wir ganz am Anfang. Wir also stehen ebenfalls am Anfang des Wassermann-Zeitalters, also vom Fischezeitalter, Prophet der Liebe Jesus Christus, sind wir im Wassermann-Zeitalter, das Zeitalter der Kommunikation. Das sehen wir alle, wir stehen hier und machen einen Podcast, also das hätten wir vor 20 Jahren gar nicht gedacht, dass es überhaupt sowas gibt. Wir sind also in einer Zeitenwende, in einem Wandlungsprozess. Und da heißt es auch, Positionierungen anzugehen, da heißt es auch, dass wir wirklich freudestrahlend auch in die Zukunft gehen und diese Zukunft mitzugestalten.
Ja.
Und mir ist es ein Herzenswunsch, auch die Zukunft in der Medizin, in der naturheilkundlichen Medizin mitzugestalten und auch den Stand der Heilpraktikerschaft zu festigen. Und das ist für mich wirklich diese wissenschaftlich fundierte Diagnostik, die in unseren Händen auch gleichzeitig eine ganzheitliche Diagnostik ist oder sein kann. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt und deswegen wünsche ich ganz, ganz vielen Therapeuten, dass sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ja. Ich möchte aber auch nur, wer da im Sinne von Blut geleckt hat, wer wirklich dafür offen ist und wem das Spaß macht, diese Methode weiterzubringen, weil das lohnt sich wirklich, weil das tut unserer Heilpraktikerschaft gut.
Der Heilpraktikerschaft und vor allen Dingen auch den Patienten, weil was ich sehr eindrücklich mitgenommen habe, ist, und das finde ich, hast du wirklich sehr schön beschrieben, am Ende geht es ja bei all dem, was du getan hast und tust, geht es ja darum, etwas, einen Mehrwert zu schaffen für die Menschen, die zu dir kommen und Hilfe benötigen, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube halt, du hast es vorhin so schön gesagt, mit der Körper-Geist-Seele-Einheit, dass das, was du geschaffen hast, etwas ist, was den Menschen wirklich in seiner Ganzheitlichkeit sieht, was, so müssen wir es ja leider sagen, nicht immer der Fall ist, ne?
Ja, jeder hat natürlich auch ein anderes Weltbild von Ganzheit. Für mich sind das einfach ganz simple physiologische Zusammenhänge. Ja. Vielleicht ein kurzes Beispiel nochmal dazu. Ich habe gerade vor kurzem in Arte den Film gesehen, Cholesterin, der große Bluff.
Oh, schade, den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, würde ich auf jeden Fall mal gucken. Ja. Da wurde nochmal so deutlich, dass überhaupt nicht verstanden wurde, was macht eigentlich Cholesterin. Ja. Und das ist für mich so auch ganz wichtig zu erkennen, dass das eigentlich unser wichtigster Zellschutz ist. Und Cholesterin schützt uns vor äußeren Belastungen, also die Körperzelle. Und damit ist auch das Cholesterin für uns der aller wichtigste Krebsschutz, den wir haben. Und ich finde es absolut fatal, den zu minimieren und zu reduzieren. Und sehe auch, wenn Menschen nicht ausreichend ihre Zellen geschützt haben, ist in der Summe der ganze Mensch nicht richtig geschützt. Mhm. Erlebe leider auch oft, dass eben aufgrund dieser ganzen Situation Menschen in die Demenz kommen, Menschen in die, nicht, also in dem Film ist auch deutlich zu sehen, dass neuronale Verbindungen im Gehirn nur geschaffen werden unter Vorhandensein von ausreichend Cholesterin. Mhm. Ja, auch das ist ganz wichtig. Also das Thema Demenz, das Thema Alzheimer, das Thema Krebsgeschehen, aber auch in der psychischen Ebene das Thema Depression. Mhm. Das sind alles Dinge, die genau auch mit dieser Thematik zu tun haben. Und das zu verbreiten, das ganz anschaulich zu erläutern, das ist wissenschaftliche Medizin, die nicht von der Pharmaindustrie kontrolliert wurde.
Ja, absolut. Danke, dass du das nochmal sagst. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Abschlusswort. Ich möchte dir für zwei Sachen danken. Zum einen, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Das war tatsächlich stand auf meiner Top-10-List, mit wem ich ein Interview machen möchte, ganz weit oben. Und zum Zweiten dafür, dass du genau das, was du eben gesagt hast, tust, sowohl für die Patienten als auch für die Heilpraktikerschaft. Und ja, dafür von meiner Seite danke und vielen, vielen Dank für das Interview.
Marit, ich habe zu danken.
Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de.